Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Wir sprechen hier über alles, was mit der Digitalisierung im Maschinenbau zu tun hat. Und in diesem Kontext sind wir in wenigen Tagen schon, wenn diese Folge erscheint, unterwegs beim OWL Maschinenbaukongress, veranstaltet vom OWL Maschinenbau. Und ja, für die Vorbereitung ist unser Manuel Bruder hier gerade kräftig unterwegs auf den Fluren, sammelt unseren Infostand zusammen und hat die frisch gedruckten Prospekte, die wir verteilen wollen, gerade nochmal kontrolliert, während ich in den Vortragsvorbereitungen bin. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Hallo Manuel.
Ja, hallo Alex. Schön, dass ich da sein kann. Mir gerade ein bisschen freigenommen, weil doch sind so ein paar Sachen zu erledigen vor so einem Kongress. Weil wir haben ja auch einiges vor.
Ja, ne? Kommt einiges zusammen. Wenn man das so anstiebt, ein paar Monate vorher, sieht alles so überschaubar aus. Ja, ein bisschen Vortrag vorbereiten, ne? Den Infostand mitnehmen, ein paar Prospekte. Geht schon. Hier noch was abstimmen, da noch was abstimmen und irgendwie wird es immer mehr und die Zeit schmilzt weg.
Ja, das stimmt. Es ist doch komplexer, als man im Vorhinein denkt. Aber man muss auch sagen, wir sind schon ein bisschen erfahren, was so Kongresse angeht oder Messen. Da durften wir im letzten Jahr schon so die eine oder andere Aktion machen. Darum ist es etwas weniger. Aber ich freue mich total. Es wird eine ganz spannende Veranstaltung in der IHK Detmold wieder, so wie letztes Jahr. Die IHK ist so nett und stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Weil ja, ich sag mal so 100 bis 150 Personen werden anwesend sein. Das ist schon auch eine größere Anzahl. Das schafft nicht jede Konferenz.
Ja, ne, da merkst du, dass wir tatsächlich recht stark sind hier als Maschinenbauregion. Da kommen einige Leute zusammen letztendlich. War auch super spannend letztes Mal. Also ich fand auch die Location bei der IHK war perfekt. Ich meine, auch da haben wir als Sponsor mit einen Vortrag gehalten. Mit BST haben wir ein Kundenprojekt vorgestellt vorne. Da ist man immer so ein bisschen im Tunnel, ehrlich gesagt. Ne? Also bis der Vortrag gelaufen ist, zumindest kriege ich nicht so viel mit, was um mich herum passiert. Aber danach haben wir noch viele spannende Gespräche auch so am Rande gehabt und auch die anderen Vorträge und Beiträge waren extrem spannend. Ich glaube, das gibt's diesmal auch wieder. Aber los geht's erstmal mit Keynotes. Hast du da schon mal reingeschaut?
Genau, ich hatte mal drauf geguckt. Es gibt einmal eine Keynote von Dr. Thies Petersen von der Bertelsmann Stiftung. Klingt erstmal weit weg vom Maschinenbau. Aber die Bertelsmann Stiftung, wer sie kennt, beschäftigt sich ja viel mit gesellschaftlichen Themen. Und der Titel des Vortrags ist, wie globale Trends den Wirtschaftsstandort Deutschland herausfordern. Ich glaube, in aktuellen Zeiten mit Zolldiskussionen ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, auch für alle Maschinenbauer, die vor Ort sind. Und die zweite Keynote ist von Professor Dr. Ute Brüsecke. Da geht es um die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit. Also beide Themen, glaube ich, betreffen einen ganz aktuell.
Ja, kennen wir ja, ne? Aus dem Alltag, ne? Aus jedem Kundengespräch im Grunde genommen oder aus jedem Vertriebsgespräch auch. Das ist halt das, was alle umtreibt.
Es treiben ja ganz viele Unternehmen um, gerade wenn es um Themen der Digitalisierung geht. Ändert sich mit einem Digitalprojekt und einer Einführung einer Digitalisierungsstrategie auch in der Struktur der Unternehmen einiges und das bedarf eben auch eines kulturellen Wandels. Aber das sind ja nur die beiden Keynotes, die erfolgen eigentlich auch zusammen, hintereinander. Und dann ist es eigentlich so schön, das finde ich immer ganz gut, dass es ein Vortragsprogramm gibt, was sich in so mehreren Tracks aufteilt. Jetzt sind es zwei und dann können sich die Besucher einfach ja nach ihren Themenschwerpunkten, nach ihren Interessen ihr eigenes Vortragsprogramm zusammenstellen. Und das finde ich immer sehr gut.
Ja, da wird dann auch die komplette Vielfalt klar nochmal, ne? Also da gibt's ja alles. Wir sind mit unserem, reden wir gleich noch ein bisschen drüber mit unserem Praxisbeispiel dabei, mit dem Kunden, aber es gibt auch etwas grundsätzlichere Dinge, also viel, viel Neues, viele Details oder auch, ja, größere Blicke darauf, die man sich rein.
Und das Schöne ist, es kommt eigentlich aus dem Maschinenbau selbst, ne? Das sind also viele Vorträge von Unternehmen, zum Beispiel von Anderson Europe, die den Vortrag machen. Das ist ein klassischer Maschinenbauer hier aus der Region, die aber auch einfach ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen wollen. Und das finde ich eigentlich so schön an diesem Fachkongress von OWL Maschinenbau, dass das eben so auch viel auf Augenhöhe passiert.
Genau. Wir sind als Goldsponsor unterwegs dieses Mal, weil uns das so wichtig ist. Ne? Ich sag's nicht, um anzugeben, sondern um nur zu unterstreichen, dass das auch für uns als ja, IT-Dienstleister, Software-Dienstleister in diesem Umfeld echt eine sehr spannende Sache ist. Zum einen natürlich, um uns zu präsentieren, zum anderen aber auch eben, weil du in die Gespräche reinkommst und auch viel mitbekommst über, was die aktuellen Probleme sind oder Herausforderungen, um es positiver zu formulieren, für die wir ja auch Lösungen anbieten wollen. Und da haben wir letztes Mal so viel mitgenommen, dass wir dieses Mal gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall auch unterstützen. Und ja, andere Unternehmen, Anderson Europe hast du schon genannt, die sind auch als Sponsor unterwegs. Aber dann ist es eigentlich eine bunte Mischung, kann man auch sagen, ne?
Ja, das ist auch schön, dass es nicht so einseitig ist. Genau, es ist noch Arvato Systems dabei, auch ein Softwareentwickler, Büchner Barella, BUVK und Orange Flute und auch ein Bielefeld-Unternehmen, Alio.
Grüße gehen raus.
Genau, sind uns auch bekannt. Genau, die sind auch Goldsponsoren und unterstützen das Event. Ich finde das auch ein starkes Statement aus der Region.
Ja, auch von den kleineren Unternehmen, die da mitmachen, ne? Also für so eine Avato, ohne es jetzt despektierlich zu sehen, ist es auch eine andere Sache, sowas zu sponsoren, als wenn jetzt Unternehmen wie Orange Flute, Alio oder Smart Square damit einsteigen, ne? Ich glaube, das unterstreicht das alles nochmal, genau. Ja, dann dürfen wir auch einen kleinen Infostand mitnehmen, wo man sich mal anschauen kann, was wir so für Lösungen bauen.
Genau. Das ist so auch der kleine Anlaufpunkt für alle interessanten Gespräche und Interessierten, sie auch nicht nur im Gespräch eine Lösung zu diskutieren, sondern sie auch einfach mal zu sehen und vielleicht auszuprobieren. Wir werden also mit unseren digitalen Lösungen für den Service und für die IoT da sein und was zeigen können und einfach auch ja an einem Bildschirm einfach mal zu überlegen, wie kann das für den einen oder anderen interessant sein.
Ja. Da sind alle herzlich eingeladen, zwischen den hochspannenden Vorträgen auch mal bei uns vorbeizuschauen.
Genau. Du hast es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Du hältst ja auch einen Vortrag.
12.45 Uhr ist es soweit.
Ja, und nicht alleine. Nicht mit mir. Wir machen nur einen Podcast zusammen, keine Vorträge. Vielleicht sollten wir mal einen Live-Podcast machen. Ich weiß es nicht.
Ui. Ja. Naja, komm mal auf den Versuch an. Stimmt, wir haben noch nie einen Vortrag zusammen gemacht.
Ja. Aber ich fühle mich gut vertreten.
Danke. Ja, genau, 12.45 Uhr. Nee, nicht alleine. Das wäre, glaube ich, jetzt wiederum langweilig. Wird dem Anspruch des Kongresses nicht gerecht, wenn ich da vorne jetzt stehe und unser Produktfolio oder unser Lösungsangebot vorstelle. Sondern es geht ja darum, dass man Praxisbeispiele bekommt gerne und echtes Wissen vermittelt, echter Content. Wir haben uns jetzt dieses Jahr wieder für das Thema Praxisbeispiel entschieden. Das heißt, ich werde mit Pascal Bühner von der Firma Novoferm aus Dortmund auf der Bühne stehen und wir werden die digitale Service-Plattform vorstellen, die wir gebaut haben, gemeinsam. Also natürlich, Novoferm hat es bestellt bei uns, aber es ist dann ja ein kollaborativer Ansatz. Man muss gemeinsam diese Entwicklungsarbeit leisten und da werden wir darüber reden, wie diese Idee von einem smarten Service, den man so über die ganze Kundenreise anwendet, mithilfe einer Plattform, ja, wie das eigentlich in die Unternehmensstrategie reinpasst, welche langfristigeren Ziele damit verfolgt werden. Und ja, wir gehen auch so ein bisschen drauf ein, was die Herausforderungen sind für alle Beteiligten dabei, damit das dann auch Value hat.
Du hast schon gesagt, 12.45 Uhr in einem Slot hältst du den Vortrag mit dem Pascal. Also Einladung gilt natürlich für alle, die diesen Podcast hören, rechtzeitig, denn das Event ist am 8. Oktober. Wer es leider verpasst, nicht kann, sich nicht angemeldet hat, kann sich natürlich gerne bei uns über das Projekt informieren, uns einfach anschreiben, ansprechen, anrufen. Wir würden dann auch einen persönlichen Vortrag halten, so würde ich das mal nennen. Nein, wir würden es einfach praktisch zeigen, diskutieren, was sind die Herausforderungen gewesen, was sind die Lösungen.
Genau. Ich glaube, so ist immer ein ganz guter Ansatz, sich real existierende Lösungen schon mal anzuschauen. Man kann viel so in die, ja, auf dem Whiteboard denken, sich viele Gedanken machen, schwebt immer irgendwie so im Ungefähren, bis man sich mal Sachen angeschaut hat und einfach mal vielleicht auch selber klickt und ein Gefühl dafür kriegt. Was ist eigentlich möglich? Und wie könnte das bei mir aussehen?
Jetzt wollen wir aber nicht Novoferm hier weiter diskutieren und vorstellen, weil das ist ja nun Inhalt deines Vortrages. Also wir verraten jetzt nicht zu viel. Einfach kommen, zuhören oder uns einfach hinterher ansprechen. Aber vielleicht kannst du so einen ganz, ganz kurzen Einblick geben. Was war eigentlich so diese Ausgangslage bei Novoferm?
Genau. Die Ausgangslage bei Novoferm ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Das ist etwas, was wir bei vielen Unternehmen so antreffen, dass du irgendwie ein Kerngeschäft hast mit irgendeiner Art von technischen Asset. Bei Novoferm sind es so Tore, Antriebe, Verladerampen dergleichen mehr, die man sehr gut im Griff hat, die man in alle Welt verkauft hat, teilweise über ein Partnernetzwerk. Und ja, irgendwie hat man halt auch Service dafür gemacht, ne? Und Aftersales dafür betrieben. Aber das ist eigentlich immer eher so ein Randthema gewesen, nicht das Kerngeschäft. Und letztendlich sind viele Potenziale, die man hat, durch die schon stattfindende Vernetzung, Digitalisierung dieser Assets, die sind noch gar nicht genutzt worden. Und an der Stelle haben wir angesetzt. Und es ging von Gedanken, die eigentlich so damit zu tun hatten, man müsste da mal IoT-Daten abgreifen, eine IoT-Plattform haben. Das hat sich weiterentwickelt zu, nein, was wir haben möchten, ist der Novo Service Hub. Also wir möchten eine zentrale Plattform haben, die ganz viele Datenquellen miteinander integriert, die IoT-Daten dann auch noch integriert und die dann der zentrale Anlaufpunkt ist für alle Prozesse in diesem Bereich und die damit erheblich effizienter gestaltet, Reibungsverluste minimiert, das Suchen nach Informationen minimiert, proaktive Serviceangebote möglich macht, Fernanalyse, Wartung, Todfahrten, die man hat, ne, weil man wegen Nicklichkeiten zum Kunden rausfährt, ne, und dann muss man am Ende nur irgendwie ein Kabel wieder reinstecken oder das Ding einmal neu durchstarten oder man hat die richtigen Ersatzteile nicht auf dem Auto. Also all diese Situationen, die haben wir da adressiert wiederum und konnten das auch signifikant verbessern, schon mit den ersten Versionen der Software.
Es klingt so ein bisschen nach dieser typischen gewachsenen Service-Struktur. Ja, also es hat sich einfach so über die Jahre entwickelt und ich kenne das ja aus den vielen Gesprächen mit Unternehmen. Da entwickelt sich ja auch so eine Art Systemlandschaft, ne? Also es gibt verschiedene Systeme, die irgendwie im Unternehmen nebeneinander herlaufen, die mehr oder minder manchmal vernetzt sind, zusammenarbeiten. Und das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, der einfach entstanden ist über die Jahre, ne? Und über Partnernetzwerke. Das ist ja eigentlich auch immer so eine Herausforderung für viele Unternehmen, sich dem irgendwann zu stellen.
Ja, absolut. Der Teil ist sogar bei Novofarm etwas ausgeprägter als bei anderen Unternehmen, weil wir da über 19 Produktionsstandorte sprechen, die auch so über viele, ich glaube Jahrzehnte, möchte jetzt aber auch nichts Falsches sagen, über die Firmengeschichte zusammengekommen sind. Das heißt, man hat es mit vielen verschiedenen ERP-Systemen zu tun, Fertigungssteuerungen zu tun, verschiedene Kundenmanagementsysteme, verschiedene Service, also Field-Management-Systeme. Und das bedeutet natürlich auch, dass man es mit unterschiedlichen Datenformaten zu tun hat. Datensilos sagt man ja auch oft, ne? Die Daten sind erstmal nicht zusammen im Zugriff. Und das alles miteinander zu integrieren und zusammenzuführen und dann so zu präsentieren, dass dann auch die Menschen, die damit arbeiten müssen, guten Zugriff darauf haben. Das ist eigentlich so die Hauptherausforderung dabei. Und das sehen wir immer wieder. Es ist immer wieder es ist halt nicht damit getan, dass man irgendwie eine Software sich kauft und hinstellt und dann hat man noch einen Datensilo aufgemacht, der so für sich alleine steht, sondern es ist immer wieder dieses Integrative. Ne? Du musst irgendwas haben, was Menschen, Prozesse, Daten zusammenbringt. Und das hatten wir da auch.
Ja, weil ich sehe das ja auch. Die Daten liegen ja häufig in diesem bestimmten Business-Kontext vor. Also im ERP-System, Stücklisten zum Beispiel, die ganzen Auftragsverwaltung, Rechnungen und so weiter. Und im CRM liegen eigentlich wertvolle Kundendaten, Kundenkontaktdaten, aber auch eine Kundenhistorie. Und die Systeme arbeiten nicht immer zusammen. Das ist schon schwierig und es gibt immer Brüche. Und im Service, so sehe ich das häufig, sind ja ganz viele Systeme gefragt. Einmal, ich brauche Kundendaten, ich brauche Ersatzteildaten, ich brauche Zeichnungsdaten, ich muss dann aber auch vielleicht auf Produktionsdaten zurückgreifen, weil wenn ich einen Teil fertigen muss, muss es irgendwie durch unsere Produktion laufen. Und da muss man sich überlegen, wie kann das eigentlich funktionieren? Und da sind ganz viele Brüche in dem System, die Arbeit einfach schwieriger machen.
Ja, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf meinem Domänenthema rumreiten und sagen, das ist auch per se erstmal nicht schlecht, weil jedes einzelne dieser Systeme ist halt auch hochspezialisiert auf das, was sie da tun. Und es sind nun mal auch unterschiedliche Umfelder, ne? Also ein Stückliste in einem ERP und die hat halt einen gewissen Zweck und dafür ist alles optimiert, was darum her passiert. Und da haben sich Spezialisten mit beschäftigt. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht einen kaufmännischen Prozess, der damit zu tun hat, für den so ein Materialnummer irgendwie was viel Einfacheres ist. Und dann hast du wiederum so Kundenbetreuungsprozesse, in denen das wieder anders betrachtet ist und wo es wieder andere Aufgaben in der Software zu lösen gibt. Also befinden ich, und das ist ja auch so unser Spirit hier, dass das schon richtig ist, spezialisierte Systeme zu verwenden und nicht zu denken, ja komm, ich brauche nur ein System, was alles kann, so eine, wie hast du das neulich genannt, eierlegende Wollmilchsau, ne? So ein Moloch an Software, was alles kann, aber nichts so richtig, ehrlich gesagt. Und dafür dieses Versprechen hat, dass es keine Systembrüche gibt. Da glauben wir hier nicht dran bei Smart Square, sondern wir glauben daran, dass es diese spezialisierten Systeme geben sollte, die jeweils das, was sie tun, sehr gut tun. Und dann musst du halt die Brüche, musst du zu Schnittstellen machen. Also zu Schnittstellen zwischen den Systemen, die wohl definiert sind und die im Rahmen der Prozesse, die man gut verstanden hat und die man beherrscht, miteinander sich austauschen. Und dann wird ein großes Ganzes daraus, was dann halt sehr gut funktionieren kann.
Ja, also ich kann das immer ganz gut nachvollziehen. Man möchte natürlich als Mitarbeiter in einem Unternehmen messen eine Software haben, die wirklich alle Ansätze, also Aufgaben irgendwie vereinigt, weil man sich diese Brüche sparen möchte. Ja, das ist, glaube ich...
Ich verstehe den Wunsch.
Ja, genau, ich verstehe den Wunsch auch. Und da kann man auch bestimmt sich auf die Suche begeben. Der Wunsch ist ja auch, am besten immer was Fertiges nehmen, was man einfach nur anpassen kann auf seine Unternehmung, weil es augenscheinlich erstmal weniger Aufwand bedeutet. Aber das ist ja...
Ja, also dieses, also wenn ich Customizing höre von Standardprodukten, dann kriege ich ja gleich so ein bisschen Gänsehaut, ne? Also ein Customizing von heute sind dann Probleme von morgen. Es gibt natürlich immer Abstufungen, ne? Man muss das jetzt relativieren, vielleicht auch ein Stück weit. Natürlich ist Customizing auch vorgesehen in den Produkten teilweise und ist dann auch managebar. Natürlich kann man das auch alles im Griff behalten. Aber das, was wir in der Praxis halt sehen, ist oft, man hat sich was Standardmäßiges gekauft, hat dann festgestellt, pui, das kann doch viel weniger, als man eigentlich brauchte und man ist irgendwie doch anders als der Standard. Und dann wird erheblich eingegriffen, was die Kosten unglaublich in die Höhe treibt und alle haben schon miese Laune eigentlich, was sie da gekauft haben und am Ende funktioniert es doch irgendwie nur so halb. Und spätestens, wenn man irgendwie in die Upgrade-Schleifen reinkommt und mit zunehmender Anzahl der Tools, die man hat, hat man das ja auch immer öfter. Also das ist ja auch etwas, was auch Nicht-IT-Unternehmen heutzutage managen müssen, dass sie immer mehr IT haben, die halt auch betreut werden muss, immer mehr Software haben, die Updates fahren muss. Und da gibt's Abhängigkeiten. Also ohne jetzt Produktnamen nennen zu wollen, aber ein großer ERP-Systemhersteller ist ja im Augenblick sehr stark dabei, seine neuesten Releases alles so Cloud-based auszurollen und viele wollen dieses Upgrade gerne machen und die Schnittstellen funktionieren nicht mehr. Man kann es einfach noch nicht. Man muss jetzt diese Customizings erstmal alle nachziehen, bevor man migrieren kann.
Also es bleibt dabei. Meiner Meinung nach, da gebe ich dir recht, ist es immer ein Kompromiss, den man eingehen muss. Und Kompromisse bedeuten eben dann auch Abstriche. Und ich glaube einfach, also Maschinenbauer sind einfach zu unterschiedlich in ihren Strukturen, in ihren Unternehmungen, in ihren Produkten, dass man das, wenn man mit so einer Standardsoftware customized abdecken kann. Ich kümmere, das schöne Beispiel ist ja Feldbezeichnung von Eingabefeldern, wo man als Maschinenbauer XY eine bestimmte Bezeichnung hat, die man aber nicht nutzen kann, die muss man abkürzen, weil eben nur 16 Zeichen oder 25 Zeichen zur Verfügung stehen für eine Feldbezeichnung.
Aus Gründen, die kein Mensch versteht.
Ja, genau. Kein Mensch versteht, außer im internen Sprachgebrauch. Und das ist auch manchmal schon, naja.
Ja, auch solche Systementscheidungen getroffen zu haben, ne? Also irgendwann vor 20 Jahren hat jemand in Indien entschieden, dass dieses Feld 25 Zeichen lang sein sollte. Und das soll jetzt hier irgendwo in Ostwestfalen-Lippe eine Begrenzung sein für irgendein, also verstehe ich nicht.
Ja.
Das ist ein Kompromiss, der sich mir nicht erschließt, warum man den eingeht. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch gute Argumente, sich mit solchen Standardsoftware-Lösungen aufzustellen. Man muss sich halt sehr genau anschauen und halt überlegen, wie man es zusammenbringt. Ne? Das ist eigentlich die Botschaft, die ich gerne senden möchte.
Genau, also man muss es nicht alles selbst entwickeln, aber man muss Dinge zusammenbringen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich selber ein Field-Service-Management-System zu programmieren und zu entwickeln. Da gibt es sehr gute Lösungen am Markt. Aber die Frage ist, wie spielt das mit anderen Systemen, die eben zum Beispiel jetzt im Service genutzt werden, eigentlich zusammen? Und wie kann das für den Benutzer, für den Service-Mitarbeiter effizient gestaltet werden? Das ist eigentlich die Herausforderung. Und da glaube ich einfach nicht, dass sich Standardprodukte da bewähren und diese einfach zu starr und zu eingeschränkt.
Ja, und man muss ja auch aufpassen, dass man nicht nur eine Momentaufnahme macht. wie sieht es jetzt gerade aus, sondern wir wissen ja auch alle, dass die Welt sich ändert, neue Anforderungen dazukommen. Manche sieht man vielleicht schon am Horizont, zum Beispiel das Thema IoT. Ne, ist jetzt vielleicht für einige noch nicht tatsächlich im Tagesgeschäft so komplett angekommen, aber wir sehen auch, dass ja Neuentwicklungen auch im Maschinenanlagenbau, also die Steuerungen werden schlauer, die Schnittstellen sind mehr da, da darf ich das Ding irgendwie ins Internet setzen, ne, die Entscheidung wird immer öfter mit Ja, oder die Frage wird immer öfter mit Ja beantwortet, also es wird mehr werden. Weiß ich schon hundertprozentig, was ich damit machen werde in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren? Wahrscheinlich nicht. Also muss ich irgendwie flexibel bleiben in meinem Gesamtsystem, halt auch damit zu arbeiten und auch ein bisschen zu experimentieren und zu sehen, wie bin ich das ein, welche Prozesse bin ich das ein, welche Daten muss ich verbinden, um auch aus den IoT-Daten schlaue Sachen zu machen. Und für diese Flexibilität brauchst du halt ein gutes Gesamtsystem, das ja diese Standardkomponenten halt gut zu einem individuellen Ganzen miteinander verbindet.
Ja, sich zu überlegen jetzt, okay, wir brauchen vielleicht in 5 Jahren eine IoT-Schnittstelle oder dann wollen wir da so weit sein. Das kann man mal planen, sich überlegen. Aber ich würde jede Wette eingehen, dass die Planung, die man heute macht, in 5 Jahren eigentlich ganz anders ist. Es wird ganz anders kommen, als man das heute sich ausgedacht hat. Denn das ist ja ein Prozess und den muss man ja durchlaufen. Und was man heute sich vorstellt, wird in 5 Jahren ganz anders sein. Da bin ich fest von überzeugt.
Und das ist auch etwas, was wir in diesem Vortrag, Pascal und ich, was wir da herausarbeiten wollen, dass es eben nicht damit getan ist, jetzt einmal eine Softwarelösung sich hinzusetzen und dann fertig zu sein, sondern dass es ein Prozess ist, wie du so gesagt hast. Wir malen da so einen Kreis auf. Man bewegt sich so gesehen halt immer im Kreis, dass man immer wieder schaut, was habe ich, was fehlt mir jetzt gerade, was kann ich in nächster Zeit absehen, in welche Richtung entwickle ich mich. Und ja, dann durchläuft man eigentlich laufend und baut diese IT-Infrastruktur dann auch eben entsprechend immer weiter aus im Laufe der Zeit und kann dabei immer weiter nachsteuern und mit einfließen lassen, was man lernt vom Markt, von seinen Kunden, aus der eigenen Erfahrung. So sieht das aus.
Also baut man eine maßgeschneiderte Softwareplattform für den Kunden Novofirm, wo wir zusammen Smart Square und Novofirm kollaborativ dran entwickeln und arbeiten und so möglichst flexibel sind für zukünftige Herausforderungen, die da einfach kommen werden. Ne? Also kann man sich eigentlich auch schon die Produktpalette bei Novofirm angucken, ne? Wie variantenreich, wie vielfältig Kommunikationsmöglichkeiten sind dort.
Der Variantenreichtum geht schon bei einzelnen Toren los. Das ist für den Service ja unbedingt wichtig zu wissen, ja, aus welchen Komponenten besteht es jetzt, welche Probleme man da üblicherweise mit hat, sieht man dann oft schon da dran, welche Maße das Tor hat oder welche Rollen da verbaut sind etc. pp. Und es geht halt weiter so auch in die Setups bei den Kunden hinein. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Dann die Steuerungsebene noch drauf, die komplett unterschiedlich konfiguriert sein kann. All das sieht man da. All das gibt eine Menge verschiedener Produktideen auch schon her. Viele, die man schon so ungefähr erkennen kann oder wo man sagt, die möchte ich gerne ausprobieren. Insofern ist es also maßgeschneidert auf den Variantenreichtum der Produkte, die du da hast, aber es ist auch maßgeschneidert auf das Vertriebsnetzwerk, auf das Servicepartnernetzwerk, auf die verschiedenen Ebenen, die man da hat, auf die Unternehmensstruktur auch. Auch Novofirm selbst ist ja nicht nur ein Unternehmen, sondern es sind verschiedene Unternehmen.
Du hattest ja eben schon gesagt, 19 Produktionsstandorte. Da kann man sich vorstellen, wie viele Vertriebsstandorte es gibt noch und Headquarter und Partnernetzwerke, die Service machen. Also Novofirm macht, glaube ich, nicht nur Selbstservice, sondern hat eben auch viele Partner.
Genau.
Die Service leisten.
Und auch die Kundenstruktur ist interessant. Also wenn du so ein Industriegebäude hast, wo Novofirm-Produkte drin verbaut sind, irgendwo im Logistikbereich, dann ist ja die Leute, die durch die Tore durchfahren und die täglich benutzen, sind möglicherweise nur die Mieter von irgendeinem Unternehmen, was aber auch das Ding nur gepachtet hat. Und also wer ist letztendlich verantwortlich dafür, dass das Tor auf und zu geht? Und das weißt du möglicherweise gar nicht, ne? Das alles gilt es in der Software irgendwie zu berücksichtigen und ja, da war Novofirm jetzt halt so aufgestellt, dass sie schon wissen, wo sie hin möchten, gerne im Großen und Ganzen, auch wissen, dass Ungewissheiten da noch drin stecken und ihnen die Expertise auf der Softwareentwicklungsseite halt fehlte. Das ist so der Klassiker dann, wie Smart Square ins Spiel kommt, dass man sich hier zusammensetzt und darüber spricht und überlegt, was haben wir schon mal gemacht, welche Beispiele gibt es und ja, wie könnt ihr als Softwaredienstleister uns dabei helfen, das umzusetzen? Und da haben wir dann unsere Lösungsangebote unterbreitet, ne? Wo man auch immer dazu sagen muss, auch wir müssen dabei lernen. Es geht also nicht so, dass wir einfach aufpoppen da und sagen, hier ist unsere Lösung, wir customizen das jetzt ein bisschen, ne? Füllen wir mal das Formular aus und dann ist es fertig. Sondern wir müssen ja auch ein recht gutes Verständnis von all diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, bekommen, von diesen Strukturen, Unternehmensstrukturen, Kundenstrukturen, Produktstrukturen, damit wir erkennen können, wie sieht jetzt die beste softwaretechnische Lösung aus. Und wir müssen auch die Vision, also man muss uns da ein bisschen ins Vertrauen ziehen, ne? Was ist so die Unternehmensvision, die ihr habt für die nächsten x Jahre, damit wir keine Sackgassen bauen möglichst, damit wir die Offenheit an den richtigen Stellen drin haben. Und insofern ergibt sich daraus dann auch, ja, die Anforderungen, das klingt immer so schnell marketingmäßig dahingesagt, Partner auf Augenhöhe und so. Aber es ist tatsächlich Grundvoraussetzung dafür, dass man so eine vertrauensvolle Beziehung hat, wo in dem Fall Novoferm uns auch anschaut und sagt, wir trauen euch, dass ihr das richtig macht. Und wir trauen euch auch zu, dass ihr versteht, was wir hier machen und dass ihr das korrekt umsetzen könnt.
Ja, was ich immer so spannend finde in den Projekten ist, dass wir irgendwann also als Partner wahrgenommen werden, aber Partner, die auch quasi die Anforderungen wirklich kritisch hinterfragen und immer wieder ja den Kunden auch ein bisschen herausfordern, um wirklich auf den Kern zu kommen. Ja, so manche Anforderungen ist immer so schnell da aufgeschrieben und schnell gesagt, aber der eigentliche Kern dahinter, die Problematik dahinter, wird manchmal nicht so genau betrachtet. Und dann ist vielleicht die offensichtlichere Lösung vielleicht nicht die beste, ne? Und das ist, was, glaube ich, auch unsere Kunden immer schätzen, dass wir da so ein bisschen auch als Sparringpartner auftreten, um Vorstellungen weiter zu schärfen und nicht nur einfach abarbeiten, ne, was uns da aufgetischt wird, sondern versuchen auch wirklich Prozesse, Dinge zu verstehen, zu hinterfragen, um den wirklichen Kern herausarbeiten zu können. Also das ist, glaube ich, da haben wir viel Expertise drin und Know-how inzwischen entwickelt. Und das macht, glaube ich, die Zusammenarbeit, das merkt man ja aus den Kundenrückmeldungen, auch bei anderen Projekten immer sehr wertvoll.
Ja, bei Novoferm waren die Kollegen jetzt auch schon so aufgestellt, dass sie genau das gesucht haben und insofern nicht überrascht waren, als die ersten Widerworte von uns kamen. Oder ja, sagen wir mal das, beharrliche Nachfragen, warum, warum, warum. Aber wir haben durchaus auch Kunden, die erstmal so eine Anpassungsphase haben, sage ich mal, ne? In der man sich da so ein bisschen aufeinander einschwingen muss, wenn wir genau das machen.
Ein Teil der Entwicklung für Novoferm war ja auch die Vernetzung der Tore. Das hast du ja schon eben angesprochen. Also klassische IoT-Daten aus Toren zu gewinnen. Denkt man vielleicht im ersten Moment, was ist so spannend an einem Rolltor? Auch das haben wir gelernt. Ist nicht trivial. Da sind spannende Daten zu holen. Gerade was zum Beispiel Tore in Kühlhäusern angeht, haben wir gelernt, war Novoferm schon mal am Anfang des Projektes in der Lage, IoT-Daten zu senden oder mussten sie da auch noch Schritte machen? Also ich kenne das von vielen Maschinenbauern, da ist das gerade so ein Graubereich, würde ich mal sagen, wo die Maschinenbauer alle stehen. Manche sind schon vernetzt, manche haben die Hardware-Voraussetzungen geschaffen, andere sind noch dabei. So, in dem Spektrum bewegt man sich dort. Novoferm war da, glaube ich, schon weiter, oder?
Nein, bei den allerersten Gesprächen tatsächlich noch gar nicht. Sondern da waren sie in den ersten Überlegungen, wie man diese Daten am besten zusammenführt und überträgt. Das Thema da ist, dass du halt relativ viele Tore und Steuerungen dann in einem Industriegebäude drin hast und nicht jedes soll sich separat irgendwie dann ins Internet anschließen oder so. Das geht dann auch um Fragen wie Hardwarekosten. Da haben sie mit einem anderen Dienstleister, sind sie auf die gleiche Art in eine Beziehung gegangen, in eine Partnerbeziehung gegangen und haben dann erstmal hardwaremäßig die Voraussetzungen geschaffen, die Tore untereinander zu vernetzen per Bluetooth und dann über Gateways diese Daten zu sammeln und an diesem Gateway findet dann die Schnittstelle zu uns statt. Also haben wir da eigentlich sogar so eine Dreierbeziehung, muss man sagen, ne? Also die Hardware vor Ort, die Software auf der Hardware gehört ja auch dazu und auch eine kleine App, die man benutzt, um die Tore zu konfigurieren, wenn man die einbaut. Das hat der andere Dienstleister gemacht, Smart IoT, nenne ich gerne hier. Nette Kollegen, wissen, was sie tun. Und die bauen dann halt die Schnittstellen zu uns, so dass wir dann also ja zu dritt auf Augenhöhe unterwegs sind und dann tatsächlich uns da laufend austauschen, wie man das System nun als Ganzes am besten baut.
Also schon, wenn man dir erstmal noch die technischen Voraussetzungen schaffen, um dann später mit Software da ein Geschäftsmodell oder Dinge zu machen. Also das ist eigentlich so ein Stand, den wir ja auch im Maschinenbau ja immer wieder sehen, dass jetzt so die ersten Maschinenbauer, Gateways, Edge Devices schon vorsorglich einbauen. Mhm. Da weiß ich, da gibt es immer diese Kostendiskussion, ne, weil es ist ein technisches Gerät, das kostet auch erstmal was und das erhöht immer den Verkaufspreis, ne, der Anlage. Aber ohne genau zu wissen, was machen wir damit später mal, aber eigentlich die Voraussetzung zu schaffen. Und Schritt 2 kommt dann eigentlich immer relativ schnell hinterher. Ne? Und dann sich zu überlegen, okay, jetzt will ich auch an die Daten ran, ich will die haben, wo muss ich die speichern, wo kann ich hinsenden. Das sieht man immer häufiger, dass aus vielen Gesprächen sind da schon viele Maschinenbauer eigentlich so weit und da fehlt jetzt so der nächste Schritt. Darum
genau.
Bin ich ja fast der Meinung, also IoT-Daten, die Gewinnung, das ist heute keine Herausforderung mehr. Da gibt es so viel technische Lösungen, fertig am Markt, von unterschiedlichen Partnern, Herstellern, um selbst wenn es, sagen wir mal, die Steuerungshersteller selbst sind, ne, ob Siemens mit der S7, ob es Beckhoff ist, die haben alle Systeme schon, sagen wir mal, in der Schublade, die kann man so in den Schaltschrank bauen, und dann können Signale abgegriffen werden. Bedeutet nicht, dass es alles automatisch geht. Ja, da muss immer noch der SPS-Programmierer ran und die auch die Daten rausführen. Aber sag mal, hardwaretechnisch ist das alles auch sicher verwendbar.
Da geht schon einiges. Und da, wo man dann doch wiederum individuelle Herausforderungen möglicherweise hat, gab es jetzt bei Novofirm beispielsweise mehrere auch, da findest du dann auch entsprechende Partner, die sich genau damit auskennen und die dir dann auch komplexere Fragen oder Unsicherheiten, die du vielleicht hast, zum Beispiel, wie mache ich Updates auf diesen Edge-Devices und Steuerung im Feld, wie verhält sich das dann mit Security und so weiter und so fort, die dir das beantworten können. Ich glaube, das gehört mit zu dem Trend, einfach, dass du als kleineres, mittleres Unternehmen nicht mehr alle Kompetenzen selber im Haus haben kannst. Es ist nicht mehr so, dass zwei Menschen, die mal irgendwie ein bisschen Access und SPS programmiert haben, irgendwie so ein komplettes IT-Thema in einem Maschinenbauunternehmen stemmen können. Also du musst da dich breiter aufstellen, meines Erachtens, und oder die richtigen Partner halt am Start haben, um das zu tun. Und du musst ein bisschen mehr netzwerkartig arbeiten.
Ja, das glaube ich auch. Also da Kompetenzen im Maschinenbau sind auf die Maschine gerichtet, auf die Prozesse, auf Lager, Versand und Entwicklung, Konstruktion. Und manche Dinge muss man sich einfach über so ein Netzwerk holen. Und bei den IoT-Daten sehe ich das ja häufig. Also die Gewinnung der Daten, die die Maschine produziert, das ist wirklich keine Herausforderung mehr. Für viele Maschinenbauer ist eigentlich die Frage, was mache ich mit den Daten eigentlich? Die viel, viel, viel größere Herausforderung. Und da bin ich auch ganz ehrlich, so schön wie Grafana ist, aber so ein Grafana-Dashboard ist noch nicht mit Daten arbeiten. Das ist Daten anzeigen. Das sieht toll aus. Ich weiß, ne, der bewegende Tacho ist immer noch heiß gefragt. Auch bei unseren Projekten ist eigentlich fast immer der Wunsch da, wir brauchen einen Tacho. Aber das geht besser, wie man mit Daten arbeiten kann. Und da meine ich jetzt nicht die großen KI-Modelle, sondern wie kann man eigentlich das Wissen, was bei den Mitarbeitern im Unternehmen im Kopf ist, wir wissen aus den und den Erfahrungen, wissen wir, dass eine Motorkennlinie sich verändert, wenn der kaputt geht. Das in zu nutzen, dieses Wissen.
Ja, oder der noch viel einfachere Fall, dass du einfach die Zyklenzahl oder die Betriebszeiten ausliest aus der Steuerung und übermittelst und damit einfach eine kleine Prognose machst, ne? Wann ist denn der nächste Service fällig? Oder überhaupt nur die Information, wenn der Service Case reinkommt, zu wissen, ui, die ist aber viel gelaufen in letzter Zeit, ne? Also sowas in der Art. Das ist ja schon was wert. Und da hilft sie halt nicht, wenn du einfach in Echtzeit die Daten so per OPC UA oder MQTT rausgezogen hast und da, ne, irgendwo im stillen Kämmerlein hat der Tacho gezuckt hin und her. Und dann kannst du dir vielleicht auch noch irgendeine Linie rausklickern, die ist dann aber überladen, weil es viel zu viel Informationen enthält oder zu weit zurückschaut. Und der Mensch, der sich damit beschäftigen muss, dann zwar alle möglichen Werkzeuge hat, um das zu analysieren und zu konfigurieren und so weiter, aber das, was er eigentlich möchte, nämlich wenn das Telefon klingelt oder wenn das Ticket reingeflattert kommt, den Kunden anzuklickern, seine 5 Maschinen zu sehen, eine anzuwählen davon und dann sofort zu sehen, was sind die 4, 5 wichtigen Informationen, die ich habe auf den ersten Blick, das gibt das halt nicht her. Also es geht um Reduktion. Ich finde, man sieht das auch immer ganz gut in diesen Demonstratoren, die stehen teilweise sogar noch auf Messen rum, ne? Ach, guck mal hier, wir können IoT und wir haben ein mega Dashboard und du schaust da drauf und du erkennst einfach nicht in diesem ganzen Informations- oder Datenrauschen, erkennst du die Informationen nicht. Das ist dann das, was man gemeinsam entwickeln muss. Welche Informationen verbergen sich in diesen Daten? Dann der nächste Schritt, wie visualisiere ich die? Und dann für wen, an welcher Stelle, in welchem Kontext? Und dann wird da mal was Sinnvolles draus.
Ja, das ist ja das, was du eben auch sagtest, ne? In den Projekten, die wir mit unseren Kunden machen. Es ist nicht nur abarbeiten, also das den Tacho programmieren oder das alles hinkriegen, sondern eben auch mit dem Kunden zusammen wirklich auf das Kern wieder runterbrechen und zu sagen, okay, was passiert denn dann? Ne? Was passiert mit den Daten? Machen wir eine Berechnung, um irgendwas auszuwerten, wo dann Alerts draufgehen, wo dann ein nächster Prozess angestoßen wird, schon vollautomatisch. Also das sind so Dinge, die wir dann in diesen Projekten eigentlich mit dem Kunden erarbeiten, denn wie gesagt, für die Datenübertragung, da gibt es eben die Standards, da gibt es genug Anbieter, die da auch echt gute Lösungen haben, aber zu überlegen, was mache ich mit meinen Daten? Was ist der Geschäftsprozess, der da ausgelöst werden soll? Das ist, glaube ich, das Spannendste.
Also NoFam hat zum Beispiel von Anfang an sehr stark das Bild gehabt, dass man diese Stromkennlinie des Antriebes visualisiert, weil sie da auch das Wissen schon in der Schublade hatten, wie man daran Probleme ablesen kann. Das war klar, dass es kommt. Und wir haben dann eben mit Smart IoT, die diese IoT-Daten sammeln und die Schnittstellen mit uns bauen, vereinbart, wie das übertragen wird. Dann haben wir diese Informationen dort liegen. Aber dann ist eben genau das, was du gerade beschrieben hast, der Prozess herauszufinden. So, wer möchte dann jetzt wann da reinschauen und welche sonstigen Informationen braucht er noch? Und dann kommst du relativ schnell dazu, dass du das gerne kombinieren möchtest, auch mit einem Fehler- oder Ereignisprotokoll ganz allgemein aus der Steuerung. Was ist da so passiert in der letzten Zeit? Dass du gerne die komplette Konfiguration vor Ort, wie ist es technisch eingestellt, sehen möchtest, damit du das im Kontext sinnvoll lesen kannst. Und dass du außerdem noch aus dem SAP-System zu den Material- und den Stücklisten, was da verbaut ist, die entsprechenden Informationen bekommst. Und wenn du das alles nebeneinander legst, dann wird da was Spannendes draus aus dieser Kurve. Und das haben wir teilweise auch in Hilfsfunktionen, um mit dieser Kurve zu arbeiten. In der Fehleranalyse haben wir das auch mit verarbeitet. Und das ist wieder, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das hat keiner so komplett im Kopf. Das sind Entwicklungszyklen, die man machen muss, um da hinzukommen. Zum einen. Und zum anderen ist es das Integrative über all diese Plattformen. Ne? Also da reden wir schon darüber, dass 4, 5 Systeme miteinander integriert worden sind, damit wir an dieser einen Seite in dieser Aktenansicht sozusagen alles beisammen haben, was am Telefon hilft.
Ja, also klingt ja sehr spannend. Wir haben ja gerade festgestellt, okay, sagen wir mal, die technischen Voraussetzungen sind eigentlich da. Die stellen jetzt nicht eine sehr große Herausforderung dar, sondern es sind, glaube ich, eher andere Themen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ne? Unterschiedliche Systeme miteinander zu vereinen oder zu vernetzen. Die Frage ist natürlich, wenn das also mal technisch nicht mehr so komplex ist, woran scheitern viele Projekte, will ich gar nicht sagen, sondern warum starten sie eigentlich gar nicht erst richtig, ne? Das ist ja, oder warum bleibt man, ich sage mal, am Grafana-Board stehen? Ne, warum geht es nicht eigentlich weiter?
Es ist nicht gratis. Ja, es ist, kostet viel Zeit. Du brauchst Kompetenzen dafür. Du brauchst Ressourcen dafür. Egal, ob du es nun intern oder über Partner abbildest. Also irgendwie musst du Zeit und Geld in die Hand nehmen. Das ist jetzt gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld in so relativ umfangreich zu investieren in solche Dinge, von denen du noch nicht genau weißt, wann und über welchen Mechanismus genau sie einen Return on Invest bringen.
Erfordern auf jeden Fall Mut, Unternehmermut.
Das erfordert Unternehmermut, ja.
Also das auf jeden Fall. Und da ziehe ich auch vor jedem Unternehmer, der so eine Entscheidung trifft, in die Investition zu gehen, nur den Hut. Aber wir sind Unternehmer, ne? Und nicht, das sagt ja das Wort.
Man unternimmt was, ne?
Man unternimmt was.
Statt sich die Situation nur anzuschauen und drüber zu lamentieren, ja. Gut, bei unseren Kunden, naturgemäß, ne? Sie haben sich ja entschieden, was zu tun, sehen wir das halt, ne? Das ist,
darum sind's Kunden, ja.
Das ist schön, das macht Spaß. Da, wo wir nicht so erfolgreich sind im Vertrieb, es gibt natürlich immer verschiedenste Gemengelagen, ne? Und Man sollte jetzt auch nicht blindwütig Geld auf Experimentalprojekte schmeißen. Da bin ich auch nicht dafür. Ne? Das muss auch immer zu der passenden Unternehmensphase. Da muss es eingepasst werden. Oft fehlen tatsächlich Kapazitäten. Ja, du zuckst, ne?
Ja,
weil du
zucke,
sagst.
Ganz ehrlich, fehlende Kapazitäten sind für mich immer nur ein vorgeschobener Grund.
Es gibt halt Priorisierung, ne? Also.
Ja, aber wenn das Thema strategische Bedeutung hat, dann sind auch Kapazitäten da. Denn, also wenn es nur nach Kapazitäten gehen würde, dann würde nichts passieren, weil, also ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen sagt, oh, wir haben für ein Projekt Kapazitäten frei, wir haben gerade nichts anderes zu tun. Was könnten wir denn mal machen? Also, ich gibt für mich immer den Spruch, es ist immer genug Arbeit für die Zeit da.
Das stimmt, ne? Die vorhandene Arbeit wird schon immer die verfügbare Zeit ausfüllen, ne? So ist, glaube ich, das Parkinson-Law. Ja, genau. Da hast du recht. Und manchmal verstehe ich dann auch nicht ganz, wie die kommunizierte strategische Zielsetzung und die Prioritäten, die man hat, dann zu bestimmten Entscheidungen und Ressourcenzuordnungen führen. Aber wir treffen durchaus ja auch Unternehmen, die für sich gesagt haben, nee, ich habe jetzt tatsächlich erheblich dringendere Sachen auf der Agenda und muss die vorschieben. Also ich habe auch ich kann es auch verstehen, dass man diese Entscheidung trifft. Aber letztendlich, ja, sich einfach nur weiter im Hamsterrad zu bewegen mit dem, was man schon immer tut, darüber sich zu beklagen, wie schlecht es läuft und welche Zukunftsängste man gleichzeitig hat. Und dann nicht zu sagen, okay, um mich zu befreien, muss ich jetzt eine Anstrengung machen in irgendeiner Art und auch mutig sein, also außerhalb des Hamsterrads mal zu laufen. Muss der Hamster halt auch mutig sein.
Genau, also das ist immer der Grund, der genannt wird oder häufig, ne, wo sich dann Projekte verzögern oder dann noch nicht starten. Es ist eigentlich, muss man ja eine Entscheidung treffen. Entweder ich mache es jetzt oder ich mache es zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es ist immer eine bewusste Entscheidung und nicht, weil ich keine Kapazitäten habe. Weil wenn ich das entscheide, dann werfe ich da auch meine Kapazitäten drauf und schaffe dir auch die Freiräume für die Mitarbeiter, die es dann machen müssen. Und wie gesagt, es ist immer genug Arbeit da. Also bin ich davon fest überzeugt. Aber es ist halt so, man muss da Unternehmen auch an ihren Standorten, wo sie gerade sich befinden in der Entwicklung, auch abholen.
Und wir können sowieso nicht alle gleichzeitig bedienen.
Ja, von das daher, auch, ne? Auch
komm,
richtig.
Bitte alle schöne Reihe nachkommen. nicht alle gleichzeitig mit der Service-Digitalisierung anfangen, bitte. Das schaffen wir nicht. Ja, genau. Und manchmal gibt es auch so natürliche Triggerpunkte. Wie zum Beispiel irgendeine Software läuft aus Erwartung raus, muss komplett ersetzt werden oder kann irgendetwas tatsächlich überhaupt nicht mehr abbilden. Großer Releasewechsel steht an, man muss so diese Dinge aufräumen, so in der Schnittstellenlandschaft. Das ist bedenkenswert. An den Stellen sollte man sich dann auch einmal zurücklehnen und überlegen, wenn ich jetzt eh schon mal hier anfange mit Renovieren, ne, also
ja.
So eine Baumetapher ja zu bemühen, wenn ich eh schon mal die Tapeten abhab, dann kann ich vielleicht auch eine neue Steckdose mal irgendwo setzen. Das kann man in diesem Umfeld auch machen und sich dann überlegen, okay, vielleicht lasse ich da noch mir mit drauf schauen und versuche mal ein bisschen in den Prozess reinzukommen, zu hinterfragen, wie kann ich das nutzen.
Ja, man muss ja jetzt, ich sag mal, gerade was so Upgrades, Release-Wechsel, ne, da wird man sehr sequenziell gedacht. Ne? Wir müssen das erst abschließen. Aber wenn man ja ehrlich ist, wann ist ein ERP-System mal abgeschlossen? Ja, also es wird ja ständig irgendwie dran weiterentwickelt, customized, umgebaut, weil die Prozesse ändern sich vielleicht ein bisschen. Es werden neue Anforderungen kommen auf an Rechnungen, da müssen, weiß ich, noch mehr Informationsfelder drauf. Also da passiert ja sowieso immer was und eigentlich ist das genau, was du sagst, ne? In solchen Momenten eigentlich zu überlegen, wenn ich jetzt sowieso schon, ich sage mal, im IT, meiner IT-Systemlandschaft arbeite, kann ich da nicht auch noch mehrere Dinge machen und das auch gleichzeitig. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das zu tun.
Ich bin gespannt auf unseren Maschinenbau-Kongress.
Ja, sind wir eigentlich vom Kongress
gekommen
und sind irgendwie wieder in die Tiefen der Projektarbeit abgestiegen.
Und ans Lamentieren gekommen über die großen ganzen Fragen, ja, statt vielleicht ein bisschen mehr Novofilm zu erzählen.
Aber dafür ist ja eigentlich der Vortrag da.
Genau, bitte alle vorbeikommen und den Vortrag anschauen.
Genau, und falls das nicht klappt, uns einfach ansprechen. Wir erzählen gerne zu dem Projekt was und welche Lösung wir dort geschaffen haben, zusammen mit Novofilm.
Genau, so machen wir das. So, und jetzt zeigen wir doch mal die neuen Prospekte. Allen anderen erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Maschinensprache. der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square Chef Alexander Niemann.